Oh ja, Leute, einen Monat gab's keinen Loco Football mehr und heute sind wir zurück mit Nummer 25. Meine Freunde da draußen, Raider Nation, liebe Football-Freunde, euer ist die Loco's back from holidays, Alter. Richtig geil war's und heute gibt's ein paar interessante Highlights hier. Der Draft stand natürlich im Mittelpunkt in der letzten Woche. Heute stelle ich nochmal alle Raiders-Picks vor und gebe ein kleines Rating ab. Wen haben wir hinzugeholt? Welche College-Stars werden nächstes Jahr bei den Silver and Black auflaufen? Dazu gibt es einen kleinen Blick außerdem auf unsere AFC-West-Konkurrenz. Wie haben die Chiefs, Broncos und Chargers denn gedraftet und was können wir von dem Draft insgesamt mitnehmen? Noch einen kleinen Überblick über die Gesamtsituation. Welche Highlights gab es? Welche Surprise-Picks? Wer waren die Fallers? Wer waren die Risers? Was ist aufgefallen beim Draft? Was waren meine Lieblings-Picks? Meine Beobachtungen rund um das von mir aufgestellte Big Board und meine Top-10-Listen, die ich ja im Urlaub immer mal wieder veröffentlicht habe. Und am Schluss gibt es nochmal ein kleines Roundup. Ein kleiner Blick auf die undrafted Free Agents, die die Raiders dann noch verpflichtet haben. Ja, Leute, was ist geschehen in dieser langen Überbrückungszeit? Welche Gedanken habe ich zum Loco Football Podcast? Das könnt ihr natürlich auch hier erfahren. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht hier, wie es mit meinen Projekten weitergeht und werde euch da einen kleinen Ausblick auf meinen Fahrplan geben. Leute, hier schön. Danke, dass ihr auch hier im Urlaub dabei wart, hier online bei Twitter auf meinem Channel @lokofootball_tv abonniert. Auch da hier, lasst ein Like da, lasst auch ein Like bei meiner Serie hier da. Empfehlt den Loco Football Podcast weiter. Leute, Sylvan Black Style, es geht weiter hier in die nächste Runde. Ich freue mich darauf, dass ihr dabei seid. Danke, euer Estel Loco.
Yes, buenos dias.
Jo, Freunde der liebe Raider Nation, danke, dass ihr eingeschaltet habt hier zur 25. Folge vom Loco Football Podcast. Ja, es könnte tatsächlich so ein kleines Jubiläum heute gefeiert werden. Ich feiere aber solche Dinge eher bei der 100. Folge oder so. Da sieht man dann auch, dass man richtig irgendwie was abgeleistet hat. Aber trotzdem so eine kleine Jubiläumsausgabe in Anführungsstrichen, die 25. heute, ja, nach meiner langen Urlaubszeit, weil auch immer wieder ein paar Fragen kamen. Ich war in Kolumbien, es war eine mega schöne Zeit, ich kann es nur jedem weiterempfehlen, es ist eine super Erfahrung. Ich habe da eine kleine einmonatige Rundreise gemacht, war in Bogotá, war in Salento, Medellin, Cartagena, in Santa Marta oben im Tayrona National Park, habe super viele interessante Begegnungen gehabt, habe sehr guten Eindruck mal wieder von Südamerika bekommen, von der Lebensweise, von der Kultur der Leute her. Habe auf meinem Weg auch tatsächlich einen europäischen Freund durch Zufall getroffen. Ganz viele Grüße gehen an der Stelle nach Tel Aviv raus. Und ja, jetzt bin ich wieder gestärkt hier. Jetzt kann es wieder losgehen hier mit dem altbekannten, mit der altbekannten Tradition hier, mit dem Loco Football Podcast geht's jetzt weiter für euch. Und ja, die letzten Tage, die standen natürlich ganz im Zeichen des NFL Drafts. Die 32 NFL Teams haben wieder ihre College Talente in mehreren Runden ausgewählt und da haben auch die Raiders zugeschlagen. Dazu gleich mehr. Zunächst möchte ich allerdings anfangen hier mit ein paar Gedanken eben, die ich mir in dieser Zeit der Zweisamkeit bzw. Abgeschiedenheit hier vom Rest Europas und Deutschland hier hatte, gemacht habe. Und da gibt es ein paar News tatsächlich, wie es denn in der nächsten Zeit weitergeht. Also wie könnt ihr euch die Zukunft beim Loco Football Podcast vorstellen? Und ich habe mich entschlossen jetzt hier, weil ich euch ja immer im zweiwöchigen Rhythmus nach der Saison eben beehrt habe, ich habe mir gedacht, ich mache da so eine kleine Ummodellierung. Ich werde in Zukunft häufiger on-air sein, aber ich werde in Zukunft, das habe ich mir jetzt wirklich gedacht, weil ich habe es, glaube ich, 10.000 Mal erwähnt und nie konnte ich dem gerecht werden. Ich wollte meine Folgen immer ein bisschen kürzer machen. Das hat nie wirklich funktioniert. Das liegt einfach an der Themenfülle, die da eben im Podcast dann immer drin ist. Das soll sich jetzt ab sofort ändern. Ich werde kleinere Beiträge machen, dafür aber häufiger, aber auch ein bisschen unregelmäßiger. Also ihr dürftet mich jetzt alle 2 Wochen eben beehren. In Zukunft wird es dann wöchentlich häufiger mal mehrere Kurznews geben, vielleicht so 5 bis 10 Minuten, mal auch 15 Minuten Beiträge, beispielsweise mal 10 Minuten Breaking News, mal 15 Minuten eine Meinungsfolge. Insgesamt aber habe ich mich dazu entschlossen, eben die Folgen kürzerer, aber häufiger zu machen. Also dieser 2-Wochen-Rhythmus, der soll noch gewährleistet werden. Wenn ich da mal irgendwie längere Zeit irgendwie nichts bringe, dann könnt ihr euch auf jeden Fall sicher sein, dass da alle 2 Wochen immer mal was kommt. Aber ich will eigentlich jetzt auf so einen Rhythmus übergehen, dass ich euch vielleicht mal alle 2, 3, 4 Tage, vielleicht auch mal alle 5, 6, 7 Tage irgendwie was bringen und das dann eben kürzer ist und auch ein bisschen schneller dann kommt und aktueller ist. Also beispielsweise, wenn es dann in die neue Saison geht, dann soll so eine Game Review dann auch immer gleich am Tag nach dem Spiel dann spätestens da sein. Sonst wird da wieder eine Woche oder 2 irgendwie sinnlos verschwendet über Dinge, die ihr dann eh schon wisst oder mit denen ihr euch dann eben mehr beschäftigt habt. Also das mal vorne weggestellt. Ich will mich da so ein bisschen, falls ihr den Kanal kennt, das ist ein YouTube-Kanal, Raider Films heißt der, einer der, finde ich, besten YouTube-Kanäle, daran will ich mich so ein bisschen orientieren. Das bringt mir dann natürlich eine große Entlastung und mehr Content dann für euch auf lange Zeit gesehen. Genau, und dann eben mein 2. Projekt, also eigentlich auch mein Hauptprojekt hier, die Homepage, die soll weiter befüllt werden. Ich habe ja in letzter Zeit immer die College Top Tens eben zu den einzelnen Position Rankings dann abgegeben, habe auch vor dem Draft noch hier und da mal irgendwie einen Artikel gepostet. Die Homepage bleibt weiterhin eben das Zentrum des Ganzen und da soll dann eben auch mehr Content rein und jetzt geht's eben mit der Raider-Saison los, da muss ich nicht ganz so viel Filmmaterial scouten, da kann ich euch dann auch tatsächlich häufiger dann irgendwie Artikel bringen, kleinere und nicht ganz so groß angelegte wie die eben diese Top 10 Rankings eben. Dann gibt's noch eine weitere News eben, da habt ihr auch schon hier und da mal was gehört. Es soll den YouTube-Kanal geben. Ja, YouTube soll kommen. Plan ist zur nächsten Saison. Dafür muss dann eben auch der Podcast minimal abgeändert werden. Und in Zukunft soll der Podcast dann eben als Begleitformat nur noch genutzt werden. Ja, und wie könnt ihr euch YouTube dann vorstellen? Da gibt es natürlich noch keine Infos meinerseits. Also ob es da dann mein Gesicht zu sehen gibt oder so, das solche Sachen seien mal dahingestellt. Ich werde aber inhaltlich auf eine schöne Balance zwischen News, Meinungen und auch Analysen gehen und diese Analysen sollen dann eben auch mit schönem Bildmaterial gefüllt werden. Dazu nutze ich dann eben beispielsweise All 22 Films vom NFL Game Pass, damit ich dann auch an einigen Stellen dann eben auch was vom Spiel heraus dann eben erklären kann. Das bietet sich natürlich während einer laufenden Saison viel besser an und ich glaube, ich brauche auch auf jeden Fall noch ein bisschen Vorbereitungszeit. Ich bin immer noch in der Einarbeitung in die Tools, beziehungsweise beginnt das jetzt demnächst, also im größeren Stile, wie setze ich Schnittprogramme etc. ein, wie mache ich da die generelle Aufnahme, welches Layout gibt es für den Podcast und wie werde ich mich dann da eben präsentieren. Aller Wahrscheinlichkeit nach könnt ihr nur meine Stimme hören. Ich mag da noch keinen Vergleich zu anderen Raiders Podcasts geben. Ich will eben auch unique was machen, also für mich was machen und deshalb wird das da auch auf meine Art und Weise dann eben rauskommen. Also ihr braucht da jetzt nicht erwarten, dass es da jetzt irgendwie eine zweite Auflage vom Raiders Report gibt oder vom Las Vegas Raiders News Network oder von Raider Films oder so. Nee, das soll schon relativ individuell zugeschnitten sein und natürlich soll das auch ein bisschen auf meine deutsche Hörerschaft dann natürlich, muss es ja, weil es nicht in Englisch ist, dann eben zugeschnitten sein. Und dann habe ich mir überlegt, eben wenn das dann im September dann rauskommt, dann wird der Podcast eben nur noch für Sondersendungen genutzt. Da kann es dann wieder sein, da sind wir aber schon dann weit in der Zukunft, da kann es dann wieder sein, dass das Ding im 1- oder 2-Wochen-Rhythmus kommt. Bis dahin werde ich dann eben bei diesem kürzeren Format bleiben. Heute könnte es noch ein bisschen länger werden, weil wir auch viel jetzt eben zu besprechen haben, aber dann in Zukunft kann ich mir eben vorstellen, dass dann mal so eine einfache Hot Question gestellt wird, die gerade aktuell ist und wir dann uns eben 10 Minuten an der arbeiten. Also das mal hier vorweg. Weitere Formate sind auch noch im Gespräch. Beispielsweise kann ich mir sowas vorstellen, wie ich jetzt von vielen Kollegen mal immer wieder gesehen habe, hier einen Draft-Talk auf Twitch beispielsweise. Ich kann mir auch Cross-Sendungen mit anderen Podcastern vorstellen. Sowas kann dann natürlich auch bei YouTube, je nachdem, wie ich dieses Medium dann nutzen werde, eben auch der Fall sein. Aber das liegt auch ein bisschen in der Zukunft. Das sollt ihr aber nur wissen, dass das durchaus in meinen Gedanken eben inbegriffen ist. So Leute, das hier als ganz kurze Info von mir, weil wir uns jetzt ja schon lange nicht mehr gehört haben. Und jetzt gehen wir auch rein mit gleich direkt in das Top-Thema. Ja, unser Thema Nummer 1 hier, der NFL-Draft 2022. Ich werde ein kurzes Gesamtresümee aus Sicht der Raiders ziehen. Wie sind unsere Picks zu bewerten? Wie haben wir uns in dem Draft geschlagen? Und das werde ich dann auch in ein kleines Rating eben verpacken, damit ihr auch über die Spieler, über die Neuen Bescheid wisst. Gerade auch für meine Zuhörer, die eben vom College-Bereich eben noch nicht so viel wissen, dass da eben der Informationsfluss dann gewährleistet ist. Also viel Spaß beim Thema heute, der NFL Draft 2022. Recap. Oh ja, Leute, jetzt stelle ich euch mal die Picks vor, die die Raiders beim NFL Draft 2022 abgestaubt haben. Leute, mit 5 Picks ging es ja ursprünglich los und ich sage nur, was für ein Draft von den Raiders. Angefangen mit den Picks 86, 126, 164, 165 und 226. Also gar nicht mal in jeder Runde vertreten. Ihr müsst ja wissen, die Raiders haben ihren Franchise-Player, quasi ihre Number 1 und Number 2 Selection im Draft, ja bereits getradet. Mit einem Mega-Trade für Davante Adams, den eventuell besten Wide Receiver der Liga. Also die Raiders haben ihre Picks schon gehabt, waren dadurch etwas schlechter bedient jetzt, in einer leicht schlechteren Ausgangslage, hatten aber trotzdem viele Mid-Round-Picks und sie konnten mit einigen Trades am Ende auf 6 Picks hochtraden, also haben es nochmal möglich gemacht, einen Pick mehr zu erhaschen und haben auch in dem Draft häufiger getradet. Da ging es los bei Pick 86, den haben sie an die Tennessee Titans abgegeben, die hier ihre Zukunft eventuell gedraftet haben, erst in der 3. Runde tatsächlich. Malik Willis, der Quarterback von Liberty, ging nach Tennessee und dann haben die Raiders Pick 90 und Pick 169 von den Titans bekommen. Haben dann eben 4 Positionen von 126 auf 122 geupgradet. Dafür wurde der 226er Pick für einen 250er Pick getauscht, also 2 Trades, und sie haben sich dann eben in die Ausgangslage gebracht, dass sie hier mit Position 90 Dylan Parham gedraftet haben, den Offensive Line Spieler Guard bzw. Center von Memphis, und auf 122 haben sie Running Back Samir White out of Georgia gedraftet. Ja, Georgia ganz klar hier mit 17 Spielern beim Draft vertreten. Das beste Team dieses Jahr, was den Draft-Stock anbelangt. Und auch Trayvon Walker, der Edge Rusher, wurde ganz früh nämlich an Position 1 gedraftet. Da habe ich mich zu weit aus dem Fenster gelehnt. Ich hatte ihn auf Position 6 meiner Edges, aber hier die Jacksonville Jaguars haben ihn auf 1 geholt. Ja, und wir haben dann eben Samir White, bisschen überraschend, auf 122 dann gedraftet. Und dann ging es weiter mit einem Trade wieder mit den Vikings, um sich den 126er eben zurückzuholen. Dann haben die Raiders nochmal dann hochgetradet, gaben dafür Pick 165 und Pick 169, den sie zuvor von den Titans erhalten haben, eben an die Vikings ab, besaßen dann noch Pick 164 in Runde 5 und ja, mit dem 126er Pick ging es dann hier aufs Haupttarget Neil Farrell hier, Defensive Tackle out of LSU. Ja, meine LSU und Ohio State Boys waren auch wieder dabei und wir haben einen geholt. Einen ganz soliden Mann, wie ich euch gleich noch erzählen werde. Der 164er Pick in Runde 5, der ging dann in einen Downtrade wieder über an St. Louis, hätte ich beinahe gesagt. An die LA Rams. Wir haben dann den 175. Pick dafür bekommen und konnten dann eben nochmal einen weiteren einheimsen auf 238, also 11 Positionen dann die Raiders runter, dafür ein additional 7th Rounder, das war ein ganz guter Trade und mit dem 175. Pick haben die Raiders dann hier Defensive Tackle out of Tennessee gedraftet, Matthew Butler, auch mega schöne Selection. Butler war bei mir deutlich höher. Auch in einigen Boards war er schon ein Late Second Rounder vielleicht. Meistens war er ein Third Rounder. Den haben die Raiders dann eben bekommen. Mit Pick 238 sicherten sie sich dann die Dienste vom Offensive Line Spieler out of Ohio State. Hat mich auch glücklich gemacht hier. Taya Manford. Und der 250. Pick, ja, da gab es dann doch eine kleine Überraschung hier. Die Raiders haben sich einen weiteren Running Back geholt. Ganz skurril. Brittain Brown. Running Back out of UCLA. Also hier Pick für Pick will ich das Ganze jetzt mal mit euch durchgehen. Es war insgesamt ein schöner Draft, wie ich finde. Man sollte es nicht übertreiben. Aber ich sage euch, warum ich sehr zufrieden bin. Aber ich sage euch auch, was hat mir nicht so gefallen. Pick 1 bei uns, Dylan Parham. Da kriegen die Raiders ganz viel Versatility, also Vielseitigkeit. Der Mann hat am College bei Memphis als Guard hauptsächlich gespielt, aber auch hier und da in der Centerrolle und auch als Tackle, sowohl Left als auch Right Tackle. Also der hat im Prinzip alle Positionen in der Line schon gespielt. In der NFL ist seine Projection eher auf Guard und Center. Aber er bringt eben diese Versatility rein. Er ist ein 3-Year-Starter bei Memphis gewesen. Glänzt eben durch Erfahrung, war früher Tight End, hat eine krasse Body-Transformation hinter sich, hat von 230 Pfund auf 311 Pfund zugelegt und er gilt als etwas klein, eventuell zu klein für einen Guard, sagen viele. Das hat eventuell seinen Draft-Stock so ein bisschen angekratzt. Aber lasst euch davon nicht beirren, Dylan Parham ist eine sehr gute Selection für die Raiders und ich habe mir das nochmal näher angeschaut. Ich hatte ihn als Guard Nummer 6 auf meinem Big Board auf 88, ja quasi zwei Positionen habe ich mich da nur verschätzt bei seinem Draftstock und jetzt eben rückblickend sehe ich, welche Chancen ich da eigentlich verpasst habe, weil ich hätte ihn deutlich höher graden können. Dylan Parham ist eine super Competition, er ist direkt Plug and Play, könnte auch Starter werden, wird aber diese O-Line-Situation eben nochmal anheizen, da eben nicht sicher ist, ob er auf Center oder Guard kommt oder eventuell sogar als Tackle, wird er eben hier deutlich Druck auf die anderen Leute in der Line ausüben. Seine Stärken liegen hier im Lateral Movement, ganz klar, ich habe mir Videos angeschaut, komme ich gleich noch zu, im Footwork und in einem mega explosiven First Step. Das Hand Placement ist immer richtig bei Dylan Parham, er ist ein technisch versierter Spieler und er ist zudem ein athletischer Spieler und Josh McDaniels hat ja bereits erwähnt, sie lieben es, die Raiders, athletische Leute in die Offense Line zu setzen. Ja, das ist der neue Trend, auch Versatility in der Offense Line. Du brauchst einfach die fünf besten Guys in deiner Offense-Line, wo die dann am Ende spielen, wo sie funktionieren im Schema, das sei doch mal dahingestellt. Aber wir haben jetzt hier eben eine sehr schöne Competition und Dylan Parham könnte ein ganz großer werden. Er ist meiner Meinung nach einer der most undervalued Picks im Draft. Ich habe mir das Tape gegen Logan Hall angeschaut und ganz klar, Parham hat Logan Hall dominiert. Hier zur Erklärung, Logan Hall wurde an 33. Stelle von den Tampa Bay Buccaneers gedraftet. Ein Edge-Rusher, sehr gut auch, sehr explosiv. Jemand, der für Havoc und Chaos vorne drin sorgen kann. Und den hat er eben maßlos dominiert, eben mit seinem Lateral Movement, seinem Footwork und seinem First Step. Und dieser First Step, Leute, der ist so entscheidend. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, welche, wenn wir jetzt mal auf die, wirklich auf die Abilities, auf die Fähigkeiten und wie sie ins Schema eben reinpassen, wenn wir darauf mal einen Blick werfen, dann können wir sagen, das war ein sehr schöner Value Pick für die Raiders. Dieser First Step, der bringt dich an der Line eben zum Win. Und ich sag ganz klar, win the Line of Scrimmage, das ist ganz wichtig in der heutigen NFL und wir haben es immer wieder gesehen, wie die Raiders eben gerade gegen diese schnellen Edges auch teilweise chancenlos aussahen und dann eben diese halbe Sekunde vielleicht eben abgegeben haben und da ist natürlich so jemand wie Dylan Parham sehr gut, der kann hier Räume eröffnen für die Receiver, indem er einfach diesen First Step dann eben gewinnt. Das ist ganz mega wichtig und wir sehen auch in der Draft-Tradition hier bei McDaniels einen Anknüpfungspunkt. Die Patriots damals haben 2020 jemanden gedraftet, Michael Onwenu, er war ein Sixth-Rounder und er war 2021, also in seinem zweiten Jahr, der drittbeste Guard der NFL hier, was die Ratings von PFF, von Pro Football Focus angeht. Er hatte einen 88,7er Grade, Michael Onwenu, also auch jemand, von dem man damals nicht gedacht hätte, dass er viel Impact in der NFL haben wird, aber die Patriots und insbesondere McDaniels und Mike Lombardi, unser Offensive Coordinator, die wissen, wie sie die Picks einsetzen und was sie da genau für ihr Scheme brauchen. Ja, bezüglich des Prospect Scouting hat McDaniels auch immer wieder gesagt, sie suchen Spieler, die ins Schema passen und sie draften den Best Available Player. Und genau das haben sie hier auch ihrer Meinung nach getan, haben eben Dylan Parham geholt. Für mich ganz klar jetzt im Rückblick, normalerweise wäre es ein B-Grade gewesen, jetzt im Rückblick, nachdem ich ihn mir nochmal ein bisschen näher angeguckt hier habe, ganz klares A-Grade hier für Dylan Parham. Leute, es gibt bei Loco Football noch in dieser Woche einen Artikel und da werfe ich einen Blick aufs McDaniels-Team. Was ändert sich für die Raiders 2022 auf Football-strategischer, auf Analytics-Ebene? Dort werde ich die Transition von einer West Coast in eine multiplere Offense beleuchten, die mit einer Earhart Perkins Basis arbeitet, aber eben vertikale Elemente immer deutlicher einsetzen wird. Und ich werde hier beleuchten, welche Spielertypen brauchen wir in diesem System und wie passen unsere bisherigen Spieler in diese Fits. Also ganz klar, schaut da mal rein hier. Gegen Ende der Woche kommt das raus auf locofootball.tv. Dann hier 122, hier eine Überraschungsselection für mich. Ganz klar, da waren natürlich noch massenhaft Cornerbacks auf dem Board. Da hätte man da schon eben einen Corner oder eventuell auch einen D-Liner, wie es die Raiders dann eben danach gemacht haben, eben draften können. Aber die Raiders haben sich hier entschieden mit der 122. Selection im NFL Draft 2022 Samir White zu holen, den Running Back out of Georgia. Er hatte 15 Spiele 2021, hat es auf 856 Yards gebracht mit 11 Touchdowns. Ja, und er ist auch auf jeden Fall ein electrifying Target hier, das die Raiders geholt haben. Er ist eine Red Zone Threat. Er kann uns mit seinem explosiven Spiel in der Red Zone enorm helfen. erinnert. Und da habe ich jetzt schon ein paar Meinungen gehört, die ein bisschen größenwahnsinnig daherkommen. Er erinnert viele an Ezekiel Elliott und Adrian Peterson von seinem Movement her. Naja, ich sag mal, da wäre er dann, wenn er so gut sein würde, wäre er wahrscheinlich schon früher von Bord gegangen, wobei wir ja hier ganz klar festhalten müssen, in der NFL, da wird immer seltener ein Running Back in den ersten Runden gedraftet, also auch die erfolgreichen Running Backs, beispielsweise Derrick Henry, die kommen erst so ab alle Mitte der zweiten Runde bis in die dritte, vierte Runde hinein, da findet man Running Back Value. Und er ist hier eben Samir White, er ist ein explosiver Spieler, eine Downfield-Threat, aber auch ein Three-Down-Back, der kann bei jedem Versuch auf dem Platz stehen und er hat ein wirklich ein electrifying Spielstil, also er begeistert mich hier sehr. Von dem, was ich bisher gesehen habe, war auf meinem Board an Nummer 8 der Running Backs. Und er wird hier das Running Back Karussell in Vegas anheizen. Wir haben jetzt nämlich hier neben Josh Jacobs und Kenyon Drake auch eben in der Offseason Bolden und Abdullah geholt und die werden jetzt eben durch White und dann auch noch später durch Britain Brown, unsere letzte Selection, zu der wir nachher noch kommen, eben ergänzt. Also da ist ganz, ganz viel Competition drin und Samir White ist auf jeden Fall eine Foundational Selection, da brauchen wir uns gar nichts vormachen. Es wird viel Competition geben, wer wird rausfallen? Die Raiders haben die Fifth-Year-Option von Josh Jacobs nicht gezogen, das könnte jetzt ein Proof-It-Year für Josh werden. Wir haben viele Running Backs im Kader, es könnte Trades geben, es könnte Cuts werden. Ja, und warum auch denn unbedingt immer mit Josh Jacobs? Wir haben auch noch Kenyon Drake, der underperformed hat im letzten Jahr. Also da gibt es noch sehr viel, was die Raiders hier machen können und wir werden am Ende, schätze ich, 4 Running Backs im Kader haben und 2 eben der eben genannten werden dann rausfallen. Running Back ist eine Position, das müssen wir uns immer vergegenwärtigen, mit relativ wenig Halbwertszeit. Hier für die nächsten 4 Jahre sind mit Samir White allerdings gesichert. Er ist ein typischer Powerback, ein Scheme-Fit. Ich gebe ihm einen Draft-Grade B, also trotzdem noch einen guten Bereich. Da andere aber auch auf dem Board waren, hier meine Favorites, beispielsweise Tariq Woolen oder Jalen Armour-Davis. Hier Cornerbacks. Was ist mit der Cornerback-Klasse los? Das ist auf jeden Fall eine kleine Überraschung, aber trotzdem hier B-Grade, ganz solider Pick hier und ich glaube auch, da werden wir uns an Samir White definitiv erfreuen können. Er ist so ein typischer Spieler, der ins McDaniels-System passt. Dann hier die nächste Selection auf 126, Neil Farrell und ich kann es kaum sagen, ich liebe diesen Pick und ich gebe ihm instant einen A-Grade, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Neil Farrell ist ein Spieler mit einer unglaublichen Upside und dazu kommt noch mit einer Low-Downside, also sein Ceiling ist quasi schon gegeben, der Typ wird nicht schlechter. Das, was er verbessern muss in der NFL, das sind Kleinigkeiten und so. Die wird er auch verbessern, aber was er kann, macht ihn auf dem NFL-Level zu einer wirklichen Gefahr. Er ist ein High-Motor-Spieler mit einer sehr guten Technik und er ist vor allem auch ein Nose-Tackle. Er spielt One- und Three-Technik und er ist da in der Mitte kaum wegzukriegen. Und wenn er Fehler macht, dann passieren die immer dann, also seine Inkonstanz setzt immer dann ein, wenn es im Spiel um nichts mehr geht. Beispielsweise, wenn sein Team stark in Führung liegt oder eben auch wenn es etwas aussichtslos ist, aber er ist ein Spieler, der eben dann hellwach ist, wenn er gebraucht wird. Er ist für mich auch ein Foundational Pick und er bringt hier in diese Interior D-Line mit Hankins, Peko und Billings enorm viel Competition rein und mich würde es nicht wundern, wenn Neil Farrell, Book It Baby, ein Day-One-Starter ist. Er wird auf jeden Fall ein Rotational Player sein und der viel Einsatzzeit im ersten Jahr bekommen wird. Ihr könnt euch für die Mitte sicher sein, dass Farrell da gebucht ist, aber ich glaube sogar, er wird den anderen hier den Rang ablaufen. Er ist ein Top-Run-Defense-Player, einer der besten im College-Football, der 13. gegradetste Run-Defense-Player im College-Football. Er hat einen sehr schönen Inside-Pass-Rush. Er hat für 24 Quarterback-Hurries gesorgt bei LSU in der letzten Saison. Das ist einer der besten Werte der Interior das Interior Pass Rush und er wird sich auf jeden Fall entwickeln. Hier mein Grade, wie gesagt, A minus, ganz einfach, das Minus kommt eben dadurch, dass er eben einige Sachen noch verbessern muss auf NFL-Level, aber insgesamt super Pick, A-Grade für Neil Farrell, dann hier an 175, das war auch ein bisschen überraschend für mich. Da holen die Raiders Matthew Butler, den Defensive Tackle 3-Technik hauptsächlich, von Tennessee. Ja, man hätte ihn auch locker mit Pick 126 holen können und in meinem Alternate Mock, also in dem Mock Draft, den ich auf Loco Football veröffentlicht habe, da war er auf 126 meine Choice. Also ich hätte hier als auf 126 schon Matthew Butler geholt. Und dass er dann eben auf 175 geslidet ist, das war eine Überraschung und das ist ja natürlich ein enormer Value-Pick auch hier für die Raiders. Er ist ein 3-Technik-Spieler, wie ich bereits gesagt habe. Er wird hier mit Bilal Nichols um Competition sich ringen. Er ist ein guter Pass-Rusher, struggled ab und an schon ein bisschen gegen den Run, aber er dürfte auch in einer Rotation durchaus seinen Platz finden. Er zählt zur New Generation der Raiders. Er hatte 2021 über 700 Snaps gespielt. 726 Snaps hat es auf 47 Tackles gebracht und 8,5 Tackles for Loss. Das ist für einen Interior Defender schon ziemlich gut. Bei 5 Sacks auch eine gute Marke hier und 7 Hurries, einem Forced Fumble. Also eine gute Production hier von Matthew Butler. Er hat einen Top-First-Step, also hier wieder Win the Line of Scrimmage, Baby. Und so Sachen wie Hand-Placement und so weiter, das kann man bei ihm auch noch verbessern. Er ist ein High-Motor, er hat auch die Fähigkeit, Get-Off-of-Blocks-Ability zu haben, also quasi sich nach einem erfolgreich gesetzten Block von einem Offense-Liner dann noch wieder in den Spielzug zurückzukämpfen. Und er hat vor allen Dingen einen High-Motor und eine gute Kondition als Kontra könnte man natürlich so sagen, er ist ein bisschen ein Late-Bloomer, er hat vor 3-4 Jahren noch überhaupt keinen Impact gehabt, war erst eben in der letzten Saison so wirklich, dass er sich auf den Draftradar schleichen hat können. Er ist in Top-Games nicht immer konstant, das haben seine Leistungen gegen Georgia beispielsweise unter Beweis gestellt, aber gegen Alabama beispielsweise, da hatte er einen super Tag erwischt. Er hat aber keine Senior Bowl Einladung bekommen, was ihn dann in meinen Augen am Ende auch zu einem Pick macht, der mit einem Grade von B eben rausgeht. Also ich gebe ihm hier einen B-Grade, einen guter Pick, kein sehr guter Pick, wobei Matthew Butlers Upside ebenfalls ein A-Grade vorhersehen könnte. Ich sage mal so, ein A-Grade würde dieser Pick kriegen, weil er eben so underdrafted wurde. Also ich hätte ihn eben weit früher erwartet. Ein B-Pick gebe ich ihm jetzt als Spieler insgesamt. So, Leute, auf 238 haben wir Taya Manford bekommen. Offensive Line Spieler von Ohio State. Ein weiter Versatility-Pick. Möglicher Guard oder vielleicht sogar Right Tackle. Also er ging meines Erachtens nach auch viel zu spät vom Board. Es gibt einige Fragezeichen, also sein athletisches Profil hat auf jeden Fall unter seinen schlechten Combine-Leistungen irgendwie gelitten. Er wird auch wahrscheinlich nur in einer Backup-Rolle erstmal zum Einsatz kommen, aber er wird hier Competition vor allem mit Brandon Parker und Jermaine Elmono hier reinbringen. Also für mich auch jemanden wie Manford, den ich in etlichen Mock-Drafts, die ich so in irgendwelchen Simulatoren gemacht habe, schon vielleicht auch so in der 160er, 170er Range irgendwie gedraftet hätte, er hier auf 238 eben dann für die Raiders verfügbar. Also für mich auch ein Grade von B, da ist Potenzial da, viel Entwicklungspotenzial, aber er ist eben noch kein ausgereifter Spieler. Dann hier der letzte Pick von den Raiders auf 250, Britton Brown von UCLA, der Running Back. Und da gibt es natürlich von mir ganz klare Kritik an den Raiders. Also da waren weit bessere Spieler noch on the board. Unter anderem ein Justin Ross, habt ihr diese Geschichte verfolgt, der Wide Receiver, der über weite Strecken der letzten Jahre und Monate, sogar hier und da immer mal First Round Grades eingeheimst hat. Er wurde nicht gedraftet. Das ist natürlich für mich die Story des Drafts. Auch Justin Ross hier nicht gedraftet. Und wenn man einen der letzten Picks im Draft hat und dann eben so einen Spieler sich nicht holt, obwohl wir auf Wide Receiver auch gut noch Competition reinbringen könnten, und dann sich eben den sechsten Running Back im Kader holt, der wird von mir auch ein bisschen Unverständnis einheimsen. Ich sag's allerdings immer wieder, die Patriots waren damals mit Josh McDaniels immer wieder in der Lage, Late Round Running Backs groß zu machen, und warum sollte das bei Britton Brown nicht auch funktionieren? Allerdings würde ich sagen, insgesamt vom Talent, er hat 2021 10 Spiele gemacht, 615 Yards für 7 Touchdowns bei 129 Receiving Yards eben produziert. Da kann man wirklich sagen, er ist kein Spieler, den man nicht auch als undrafted Free Agent hätte bekommen können. Deshalb hier mein Grade für Britton Brown D-. Ganz einfach, da war ich irritiert, weil man eben im ganzen Draft keinen Cornerback eben zustande bekommen hat. So, und um das nochmal so in ein kleines Fazit zu bringen, welche Fragen stellen sich, welche Einschätzungen gebe ich über den Raiders Draft an sich? Ja, der Doppel-Running Back Pick natürlich sehr irritierend. Best Player on Board versus Need. Josh McDaniels hat es immer wieder gesagt, sie wollen den Best Player on the Board haben. Von daher haben sie wahrscheinlich ihren Guy bekommen. Dennoch eröffnet das viele Fragen, auch um die Zukunft von Josh Jacobs beispielsweise oder Kenyon Drake. Wie werden diese Spieler in unser System implementiert werden? Gibt es vielleicht Post-June-Trades? Gibt es irgendwelche Perspektiven auch für die Spieler? Wer wird hier die Foundation setzen? Ich gebe einen ganz klaren Ausblick hier. Josh Jacobs, der spielt dieses Jahr um seine Zukunft oder zumindest einen besseren Vertrag bei einem anderen Team, wird daher wahrscheinlich, wenn er nicht verletzt ist, einiges an Leistung bringen. Er wird komplimentiert werden durch Zamir White. Nicht umsonst draften die Raiders auf 122 so hoch einen Running Back. Ganz klare Nummer hier. Jacobs, Zamir White fürs nächste Jahr die Zukunft, wenn die Raiders eben jetzt sich nicht denken, wir brauchen noch weitere Spieler auf anderen Positionen und werden dann den Trade anvisieren. Weitere Frage, warum gab es keinen Cornerback? Das hängt meiner Meinung nach mit dem Status zusammen, den ein Trayvon Mullen, ein Rock Chassin oder ein Nate Hobbs eben beim neuen Regime genießen. Trayvon Mullen spielt seine besten Spiele in einer 3-4 Defense in Press Coverage. Da ist er am besten aufgehoben. Das wird jetzt unter Graham häufiger stattfinden. Also wir können davon ausgehen, Trayvon Mullens Status innerhalb des Teams ist skyrocketing. Ich habe mich trotzdem gefragt, warum holt man denn da nicht noch einen Spieler für die Tiefe und die Competition? Oder gibt es da dann eventuell Veteran Help noch vor der Saison, wie die Raiders es ja letztes Jahr bei Casey Hayward auch gemacht haben? Was kann man noch mitnehmen aus dem Draft? Die O-Line wurde verstärkt, 2 Picks, also 2 verhältnismäßige Top-Picks, sage ich mal, also in Runde 7 Tyre Manford. Damit kannst du eigentlich nicht rechnen. Gibt es Veteran Help? Eventuell eröffnen die June Cuts nochmal irgendwie eine gute Möglichkeit. Der Geldbeutel wird groß sein, um die 40 Millionen in Cap Space könnten die Raiders noch clearen nach dem 1. Juni, also in einem Monat. Und wer weiß, Leute wie Daryl Williams auf Right Tackle sind noch auf dem Markt und die Raiders, glaubt mir, werden auch weiterhin diese Möglichkeiten ausloten und sie werden vor allem sehen, wie läuft es mit der Competition, wer setzt sich an welchen Enden durch, und da werden sie dann eventuell nochmal nachbessern, wenn sie sehen, einer von den jungen Leuten oder eben den Leuten, die letztes Jahr auch bisschen gestruggelt haben bei den Raiders, wenn sie da ihre Chancen nicht nutzen, dann kommt da noch was Neues rein. Also expect late off-season signings, das kann man durchaus mal festhalten. dann kann man sagen, hier über den Draft, das war Ziegler und McDaniels erster Draft gemeinsam. Wir sehen hier mehr Risikobereitschaft, aber auch mehr Zielstrebigkeit. Und ihr dürft nicht vergessen, unsere ersten beiden Picks waren basically Davante Adams. Und die Raiders haben von 5 auf 6 Picks hochgetradet, haben auch kein Risiko gescheut, haben ihre Guys bekommen. Und obwohl ich den Brown-Pick letztlich überhaupt nicht verstehe, glaube ich, dass die Raiders insgesamt eine gute Mischung im Draft sich geholt haben. Wir haben auch keine Wide Receiver gedraftet. Das war aber auch keine große Überraschung. Kein Safety war dabei, das fand ich auch interessant. Wir haben allerdings dann bei den Undrafted Free Agents, ja, haben wir auch noch einen Safety geholt, der durchaus interessant werden könnte. Und wir haben auch keinen Quarterback geholt, obwohl so jemand wie Carson Strong beispielsweise in den Late Rounds noch verfügbar war. Das auch durchaus zu betonen. McDaniels hat gesagt, es könnte eine Late Round Selection für einen Quarterback, für einen jungen Quarterback geben, der dann eben im neuen Regime herangezüchtet wird, in Anführungsstrichen. Also ich gebe den Raiders einen Draft Grade von B. Also ich würde gerne sagen A, aber das wäre natürlich wieder mal ein bisschen zu positiv gedacht. B geht vollkommen klar. Ich habe mich in den letzten Jahren immer mal wieder hinreißen lassen dazu, mal wieder den ein oder anderen Draft eventuell höher zu graden. Das wird dieses Mal aber nicht vorkommen. Dann habe ich jetzt hier noch zwei Dinger, die diesen durchaus guten Grade, versteht mich nicht falsch, ich bin sehr überzeugt vom Raiders Draft Grade. Ich hätte ein paar Sachen anders gemacht. Insgesamt immer doch noch sehr gut überzeugt. Und was diese These auch noch stützt, sind Statistiken, die ich um den Draft herum gefunden habe. Da wäre beispielsweise eine Statistik, die nennt sich 2022 NFL Draft Team by Team Deviations from the Consensus Board. Also wie weit reicht das vom Consensus Board eben diese Draft Picks ab? Da wird dann die Differenz zwischen dem benutzten Draftkapital und dem Expected Draftkapital eben gemessen in den Consensus Ranks, also in den vorprognostizierten Draftboards der Experten. Und da liegen die Raiders hier auf Position 6 mit einem positiven Differential, und die meisten Teams, die da eben oben angesiedelt sind, sind auch die Teams, von denen die meisten Leute sagen, dass sie einen guten Draft hatten. Beispielsweise unsere Division-Rivalen, die Chiefs, die Panthers, die Ravens, die Arizona Cardinals oder die Seattle Seahawks oder auch die Jets, die ja hier so unglaubliche geile First-Round-Picks sich hier geschnappt haben. Und da liegen die Raiders eben auf Platz 6. Ganz schlecht hier schneiden natürlich die Patriots ab, weil die haben natürlich wieder gereached, overdrafted, würde man sagen. Die haben eben ganz viele Spieler geholt, die in den Consensus-Boards deutlich niedriger lagen. Ja, und dann gibt es eben auch noch eine weitere Statistik, Team and Player Draft Value Tracker, das könnt ihr euch auch mal anschauen, da wird das eben dann nochmal eben in der gleichen Weise geratet, und da sind die Raiders sogar die viertbesten mit einer Differential von minus 8, und die schlechtesten in dieser Statistik sind ja die Division-Rivalen, die Broncos auf Position 60. So Leute, muss ich ganz kurz in meine Notizen gucken, hier genau diese beiden Statistiken. Was können wir zum Raiders Draft im Allgemeinen sagen? Mein finales Fazit: Die Raiders haben hier in dem Draft gute Arbeit geleistet, sind abgetradet, haben sich mehr Picks gesichert, haben kein Risiko gescheut, haben ihre Foundational Players geholt, haben vor allem Wert darauf gelegt, auf den Slogan Win the Line of Scrimmage, also sie haben Guys, High-Motor-Guys mit guten First-Steps geholt, die allesamt Football-IQ besitzen. Sie haben die Best Players on the Board teilweise geholt. Sie haben mehr Zeit für Derek Carr kreiert. Sie haben definitiv mehr Druck jetzt und Perspektive langfristig in die Front 7 bekommen. Sie haben einen soliden Run-Stop eingeführt, sie haben mehr Explosivität reingebracht, sie haben die Red Zone Efficiency deutlich verbessert. Das ist genau das, was wir wollen. Und deshalb würde ich sagen, hier, Leute, mein Review vom NFL Draft 2022 für die Raiders ausschließlich positiv. Be great. Hope for the future, Leute. Viel Spaß im nächsten Teil. Wir schauen uns jetzt mal an, was hat denn die Konkurrenz abgeleistet? Wie waren die Picks von den Chiefs, Broncos und Chargers? Oh ja, Raider Nation und Loco Football Community. Wir werfen einen Blick auf unsere Enemies in Enemy Territory. Wen haben die Chiefs geholt, wen haben die Broncos geholt und wen haben die Chargers geholt mit ihren Picks im NFL Draft? Oh ja, und Leute, ich sag euch eins, wenn ich einen Draft noch um eine Länge höher grade als den unseren, dann ist es definitiv der Chiefs. Muss ich jetzt ganz klar mal sagen hier, die Chiefs, mega krasse Picks geholt, ich gehe das mal durch mit euch, haben sich an Tag 1 hier die Dienste von Cornerback Trent McDuffie von Washington und von George Karlaftis, dem Defensive End von Purdue, geholt. Also beides mega krasse Talente. Trent McDuffie, unglaublich dynamischer Spieler, bringt ein gutes Defensive Backfield Element hier bei den Chiefs rein, wird an Marcus Peters wahrscheinlich anknüpfen. Ist ein guter Press-Coverage, Man-to-Man-Coverage-Guy. Sehr schnell, sehr flink. Gute Hände, gute Vision. Ja, und George Karlaftis hier, einer der auch durchaus solidesten Defensive Ends, die man im Draft bekommen hat können. Ein Projected First-Rounder, der dann auf 30 gegangen ist. Ja, und George Karlaftis hier, ein Power-Defender, der eigentlich ein Allround-Talent ist, der alles so ein bisschen kann, Pass-Rush, Run-Stop, gute Flexibility hat, gute Vision, Anticipation. Dann haben sie in der zweiten Runde hier Wide Receiver Sky Moore von Western Michigan geholt, auch jemand, den ich sehr hoch gegradet habe in meinem Board. Sky Moore, sehr schneller Receiver, kreiert Separation, gutes Route-Running. Noch so ein bisschen ein Fragezeichen, weil er eben von einer Small School mit Western Michigan kommt, aber hier sehr guter Pick. Und dann haben sie, glaube ich, sogar hochgetradet hier, um mit ihrem 62. Pick hier Safety Brian Cook zu holen. Ja, auch einer meiner Lieblinge im Draft, eigentlich in vielen Boards auch so am Anfang der dritten Runde gehandelt, ging jetzt eben am Ende der zweiten Runde weg. Also auch super Pick der Chiefs hier. Dann haben sie mit Pick 103 Wisconsin Linebacker Leo Chenal geholt. Leo Chenal! Holy moly, einer meiner First Round Grades in Runde 3. Linebacker Leo Chenal. Sehr guter Tackles for Loss Spieler. Also die erhöhen den Druck. Die Chiefs wollen eine physische Crew haben da in der Defense. Das zeigen sie mit den Picks eindeutig. An Tag 3 hier Fayetteville State University Cornerback Joshua Williams geholt. Sehr guter Tiefenspieler, wird Instant Competition reinbringen. Auf 145 Offensive Lineman Darian Kinnard geholt. Projected First Round, sage ich da nur. Massiv underdrafted Players hier bei den Chiefs. Die letzten drei Selections, muss ich sagen, gebe ich auch vollkommen zu, habe ich keine Ahnung von. Cornerback Jalen Watson auf 243, auf 251 Running Back Isaiah Pacheco und auf 259 Marshall Safety Nassee Johnson. Das waren die übrigen Picks. 10 Picks geholt und im nächsten Jahr haben sie, glaube ich, auch 11 Picks, die Chiefs hier eindeutig am Zusammenstellen der neuen Foundation jetzt eben mit einem starken Fokus auf die Defense. Das heißt nicht, dass man Mahomes keine Weapons mehr zur Verfügung stellen will. Das heißt eher, dass man hier weiß, dass es in dieser Division nur um eines gehen kann, nämlich Druck auf den gegnerischen Quarterback zu bekommen. Für nichts anderes, um nichts anderes geht es auch für die Raiders in diesem Jahr. Ganz eindeutige Nummer. Die Chiefs wollen physisch werden und das haben sie mit diesem A-Grade-Draft eindeutig unter Beweis gestellt. Der beste Draft hier, den unsere Konkurrenz hier gemacht hat, kommt von den Chiefs. Und jetzt gucken wir mal, wie das bei den Broncos der Fall war. Jo, da sind wir wieder. Und zwar habe ich das jetzt hier auch gleich quasi chronologisch zusammengestellt. Der bessere Draft kam von den Chiefs, sagen wir mal so, von dem, was wir erwarten können. Kann natürlich auch sein, dass das komplett anders ist. Ihr wisst, der Player Market ist ein irres, fressendes Monster. Da kann alles passieren. Aber wenn wir das jetzt chronologisch behandeln, waren die Chiefs die besten Drafter vor den Raiders, meiner Meinung nach. Und dann kommt Denver und LA erst. Und ich glaube, beide Drafts haben nicht so mega geschockt bei unseren AFC-Konkurrenten. Wir gehen das mal durch. Hier die Broncos draften mit ihrem ersten Pick und sie bräuchten ja eigentlich vielleicht Weapons für Russell Wilson, zum Beispiel in der Offense-Line. Aber sie draften hier Edge mit ihrem ersten Pick, 64. Nick Bonito danach. Greg Dulcich, der Tight End. Demari Mathis hier, meine Surprise-Selection. Also ich glaube, das ist mein Sleeper-Kandidat Nummer 1 im Cornerback-Bereich. Demari Mathis von Pittsburgh. Gut was gemacht hier, aber man sieht schon, da kommt doch relativ wenig bei rum danach hier an 116. Ejimoya Uwusurike, das war eigentlich so ein projected fourth round player. Dallerin Turner Yell of Safety, Montrell Washington Wide Receiver, Luke Wattenberg, Matt Henningsen, Fayon Hicks. Ganz klar, diese Leute finden sich so gut wie nie in irgendeinem Top-Ranking oder werden in die ersten vier Runden projected. Das sind alles eigentlich Later-Round-Picks. Luke Wattenberg hier vielleicht noch ein solides Prospect, aber meiner Meinung nach ist das deutlich zu wenig. Also das macht zumindest niemanden Angst. Ganz klar, der Mary Mathis, der könnte sich zu einem großen Spieler entwickeln. Nick Bonito, auch ganz klar ein Under-the-Radar-Prospect. Aber bis auf diese Leute hast du vielleicht noch Greg Dulcich als soliden Starter, aber so richtiges Highlight-Potenzial meiner Meinung nach nicht hier bei den Broncos. Und wie sieht es denn bei den Chargers aus? Ja, sie hatten 8 Picks. Ich würde sagen, mal so, hier ganz klar der beste Pick an Nummer 1 hier, Offensive Line Help für Justin Herbert mit Zion Johnson hier, der Guard vom Boston College, könnte auch Center spielen, by the way, aber das hier natürlich auch für mich eine ganz krasse Selection auf der 17. Ich hatte Zion Johnson in den Top 10 gesehen beim Draft. Ist natürlich ganz klar ein First Rounder mit viel Upside nach oben, soliden Spiel, solider O-Line-Spieler. Dann ging es aber schon los hier. JT Woods von Baylor mit Pick 79. Safety, auch nicht wirklich ein Top 10 Safety im Segment. Und die Selection, wo die Raiders eben mit Zamir White nochmal reingeschossen sind hier, mussten sie dann auf 123 ihre Running Back Needs stillen, sättigen und haben Isaiah Spiller von Texas A&M geholt. Und da muss ich ganz klar sagen, Leute, Isaiah Spiller wird wahrscheinlich keine krasse NFL-Zukunft haben, meiner Meinung nach. Da könnt ihr mal die Combine Results und die Pro Day Results mal und sein Athletic Profile bisschen unter den Blick nehmen. Und da fällt ganz klar auf, da sind viele ungenügende Fähigkeiten in Anführungsstrichen bei ihm. Er muss da deutlich mehr zeigen als in der Vorbereitung. Und warum nenne ich das? Warum verweise ich auf das Athletic Profile? Weil ich finde, dass es bei den Running Backs ganz besonders darum geht, eben diese athletischen Voraussetzungen zu erfüllen. Und das hat Isaiah Spiller nicht gemacht. Und warum sage ich das? Weil wenn ihr euch diese Athletic Profiles mit den anderen, mit Startern oder Backups in der Liga eben vergleicht, dann sieht man ganz klar, dass in dem Profil, das Spiller hier zeigt, eben Leute sind, die maximal eine Backup-Rolle, gelegentlich mal eine Starter-Rolle erfüllen. Und er zählt hier quasi vom athletischen Profil her nicht zu den Spielern, die Großes reißen werden, wahrscheinlich in der NFL. Otito Ogbonnia, Defensive Tackle von UCLA, meiner Meinung nach ein Under-the-Radar-Prospect, kann durchaus für Überraschungen sorgen. Da gibt es natürlich in der Mitte der D-Line nochmal einen standhaften Mann, auch gut gegen den Run. Das könnte natürlich auch ein Problem hier und da für die Raiders darstellen, die sich ja auf den Run verlassen müssen. Dann hier einer meiner Top-Picks, auch hier für die Chargers, Jamari Salier, Guard von Georgia, ihn habe ich deutlich höher gesehen. Die letzten drei Prospects, die Broncos hier gedraftet haben, Chasseur Taylor, Cornerback von Wake Forest, Deanne Leonard, Cornerback von Ole Miss und Xander Horvath, Running Back von Purdue. Das sind alle Spieler, Developmental-Spieler, die sich erst entwickeln müssen, wo man auch nicht so genau weiß. Da sind eventuell auch sogar ein paar Cut-Candidates dann dabei. Also meiner Meinung nach hier Zion Johnson und Jamari Salier wirklich die guten Picks bei den Chargers. Otito Ogbonnia mit Potenzial nach oben. Und ansonsten würde ich sagen, sehr durchwachsener Draft von den Chargers. Da hat man nichts Großes gerissen. Und das bringt mich dann auch letztlich zu dem Glauben, dass eben die Raiders durchaus in dieser AFC West mithalten können. Wenn ich es jetzt vom Draft und von der Offseason vergleiche, die Raiders deutlich an Tiefe und Qualität hinzugewonnen. Bis auf wenige Ausnahmen haben das zwar die anderen Teams auch geschafft, aber doch in der Breite meines Erachtens nach nicht so wie die Raiders. Deshalb hier Kansas City Hunter Number One für mich eindeutig, die Silver and Black eindeutig Las Vegas. So, und jetzt schauen wir uns in einem weiteren Teil nochmal ganz kurz die Highlights vom Draft im Allgemeinen an. Wie habe ich das Ganze gesehen? Und dann geht's auch schon zum Schluss der heutigen Folge. Jo Leute, ich will jetzt mal ganz lose nochmal so ein bisschen mit euch ein paar Sachen durchgehen vom Draft. Natürlich war dieses dreitägige Event von allerlei Highlights, Überraschungen geprägt. Und da überhaupt einen Anspruch auf Vollständigkeit zu bringen, es bringt meiner Meinung nach dieser Ansatz nichts. Ich will euch nur so ein bisschen ein paar für mich interessante Beobachtungen zukommen lassen. Was ist mir aufgefallen? Welche Risers gab es? Welche Fallers gab es? Welche Überraschungen gab es? Was sind die besten Fits? Welche Highlights? Und welche Spieler vor allem werde ich nach dem Draft auch noch weiter verfolgen? Welche Auffälligkeiten leite ich daraus ab? Das soll natürlich jetzt überhaupt nicht lange werden, weil das eben in der Fülle einfach sehr viel war an diesen drei Draft-Days. Aber ganz klar hier am Anfang kaum Surprises. Ich fand die Trayvon Walker-Selection etwas überhastet. Ich glaube, das ist definitiv einer der Spieler, die langfristig in der NFL Erfolg haben werden. Aber ich glaube, für ihn persönlich ist Jacksonville natürlich so ein Hop- oder Top-Ding. Also er ist auf jeden Fall ein Spieler, der noch ein bisschen Coaching in der NFL braucht, der aber vom Ansatz her einige Elite-Fähigkeiten vorweisen kann. Ich hätte Aiden Hutchinson an Number One gepickt, beziehungsweise hätte ich Sauce Gardner jetzt mal unabhängig von Needs an Number One gepickt. Aber Aiden Hutchinson, natürlich super Selection gleich am Anfang für Detroit. Der Homecomer quasi von Michigan. Also da super, super Pick hier an Nummer 2. Und dann kam an Nummer 4 dann mein Number 1 Player im ganzen Draft, Amar Sauce Gardner, noch nach Derek Stingley gedraftet. Hätte man allerdings auch erwarten können, die beiden hier ganz klare Kandidaten hier im oberen Segment. Dann danach auch viel Erwartbarkeit hier gewonnen. Thibodeau ist weggegangen, Ikemo Okwonu, Neal. Und dann ging eben dieser fulminante Wide Receiver Run los hier. Drake Londoner, Nummer 1, der Wide Receiver vor Garrett Wilson, Chris Olave, Jameson Williams, J.N. Dodson, Treylon Burks, alle hier in der First Round gepickt worden. Treylon Burks natürlich in diesem fulminanten Trade, dem auch A.J. Brown dann nach Philadelphia gesandt wurde. Also auch eine kleine Schande hier. Sie wollten ihm nicht mal 20 Millionen bezahlen. Also es hieß dann, dass das Angebot pro Jahr auf 16 Millionen gekommen wäre. Und dann hat er eben folgerichtig die Titans dann verlassen und die Eagles bezahlen ihm jetzt 25 satte Millionen pro Jahr. Also das hat sich auf jeden Fall auch gelohnt. Dann hier Trevor Penning weggegangen früh. Wir waren bei den Receivern. Wer ging noch in der ersten Runde? Ich guck mal. Das war's hier mit von den Receivern. Trevor Penning dann weggegangen und dann eben dieser Surprise-Pick, also lange Zeit bis in die dritte Runde hinein wurde kein Quarterback, außer eben an Nummer 20 Kenny Pickett von Pittsburgh gedraftet. Pickett bleibt in Pittsburgh, das sind auch immer Geschichten, die kann man vielleicht auf den ersten Blick nicht nachvollziehen, aber jemand, der aus der Hometown jetzt kommt und auch highly projected war, auch in vielen Drafts natürlich auch trotzdem in der ersten oder zweiten Runde dann weggegangen ist, in vielen Mocks. Er kommt jetzt hier, geht hier als erster Quarterback vom Board. Dann gab es einige coole Picks in der ersten Runde. Ich fand hier diesen Kair Elam Pick für die Buffalo Bills, fand ich mega spektakulär. Die haben jetzt in der Defense nochmal ordentlich zugelegt. Tyler Linderbaum natürlich von den Ravens, die insgesamt einen sehr guten Draft hatten. Also der Ravens Draft gefällt mir mit dem Jets Draft und dem Chiefs Draft tatsächlich am meisten. Also wenn ich jetzt so ein paar First oder Grades auch auf die einzelnen Teams gegeben hätte, würde ich sagen, ganz vorne dabei, jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Schulnoten, da halte ich im Prinzip eh insgesamt relativ wenig davon. Es geht immer darum, wie nutzen die Teams das Talent, das ihnen zur Verfügung steht. Aber jetzt mal vom, sage ich mal, Erwartungstier her gemessen, sage ich doch mal so, die Chiefs, die Ravens und auch die Jets haben natürlich fulminante Drafts gemacht. Auch sehr gute Drafts hier bei Seattle und Detroit natürlich auch. Und es gab so ein paar Drafts, die so in dem Mid-Top-Tier-Segment lagen. Da sehe ich eben dann die Raiders drin und auch die Buffalo Bills ganz klar. Und auch tatsächlich die Green Bay Packers, die hier auch einiges an Quality geholt haben. Und man darf auch diesen Draft der Tennessee Titans nicht unterschätzen, obwohl sie quasi darin ihren besten Mann streitbar mit A.J. Brown verloren haben. Was waren die Highlight-Picks außerhalb der ersten Runde? Ich gehe mal in die zweite Runde, da fand ich es ganz spannend hier, dass die Green Bay Packers hier Christian Watson gedraftet haben. Ich finde, ein Quarterback wie Rodgers, der jetzt seinen Receiver immer noch nicht in der ersten Runde bekommen hat, by the way, der wird sich mit Sicherheit wird auch ein kleines Fünkchen Mitspracherecht hier haben. Und in Watson haben sie dann eben einen Riser des Drafts auch gesehen und dann den eben fast in der ersten Runde, nämlich an Pick 34 geholt. Also ganz dicke Props hier an Green Bay für den Draft von Christian Watson. Dann hat mir sehr gut gefallen der Roger McCreary Pick von Tennessee. bringt Tennessee ganz klar in eine High-Level-Cornerback-Competition in der AFC generell. Roger McCreary, auf meinem persönlichen Cornerback-Board, die Nummer 2 hinter Ahmad Sauce Gardner, und das will schon viel heißen. Viele haben ihn End, Second Round, Third Round gesehen. Da war ich mir von Anfang an sicher, nein, Roger McCreary hat Eli Trades. Und das wird ihm ganz klar mit ein bisschen Ausfeilung. Und da kommt er in eine gute Schule in Tennessee, was die Defense anbelangt. Wird ihm das noch ordentlich was bringen. Dann hier auch Jalen Petre, der Pick für die Texans. Den fand ich auch ganz cool. Und was ich auch ganz cool fand, den Kenneth Walker Pick, obwohl es so früh war mit Pick 41 nach Seattle. Ihr werdet noch ganz viel Spaß mit Kenneth Walker haben. Ganz klare Nummer hier. So, und wenn wir dann noch in der zweiten Runde bleiben, hier Cam Taylor Britt. Das war ein bisschen under the radar Prospect auf der 60 hier zu den Cincinnati Bengals. Ich glaube auch, er ist ein physischer Spieler, der auch den nötigen Willen mitbringt und auch durchaus noch für Furore sorgen kann. Und dann natürlich, das hatte ich vorhin schon mal erwähnt hier, Brian Cooks, der Safety von Cincinnati, geht zu den AFC-Konkurrenten aus Kansas City, zu den Chiefs. Und wenn wir dann jetzt nochmal eben in die Later Rounds so ein bisschen reingehen, da kann ich natürlich jetzt auch der Vollständigkeit halber nicht alles bringen, aber welche Picks gefallen mir hier so besonders ab Runde 3 bis 7? Da schaue ich mal kurz rein hier. Ganz interessant fand ich auch, dass Nicolas Petit-Frere, von dem ich übers Jahr hin eben immer mal wieder geschwärmt habe, auch relativ hoch ging. Manche würden sagen, er war ein Reach, aber mit Pick 69 geht das für mich vollkommen in Ordnung. Und dann auf jeden Fall, was ich sehr hart fand, in diesen Fall von Kobe Dean und auch von DeMarvin Leal, beides Prospects, die ich durchaus mit einem First-Round-Grade bedacht habe, aber dann Kobe Dean und DeMarvin Leal eben erst auf 83 und 84 von den Eagles und Steelers dann gedraftet worden. Ganz geiler Pick fand ich hier Marcus Jones für die Patriots. Das ist genau so ein Spieler, der eben in diese Patriots-Defense reinpasst mit seiner Versatility. Und er ist eben auch ein Special Teams Prospect und das wird ganz sicher gewürdigt werden. Malik Willis dann auf 86 gegangen, er war mein Number One Quarterback, allerdings wenn es Talent-wise ging, war er bei mir auch nicht höher als in der zweiten Runde, aber auch nicht tiefer, ganz klar. Dann, was gab's sonst noch hier? Kirby Joseph zu den Lions, ganz solider Pick auf 97. Leo Chenal auf 103 zu den Chiefs ebenfalls. Und dann hier ganz klar, das freut mich, Perrion Winfrey, der dann in den Boards doch irgendwie letztlich so eher so um die 130, 140 gelegen ist, wird dann 108 von den Browns gedraftet. Und auch kurz danach eben Kobe Bryant von den Seahawks. Er ist so ein wirklicher Spieler mit einer hohen Upside, wenn man ihm dann ein bisschen mehr Konstanz da eben noch reinbringen kann. Ja, was waren sonst noch die Überraschungen hier? Cordell Volson, den habe ich ja auch in meinem Alternate Mock oder sogar in meinem Hauptmock habe ich den für die Raiders projected, allerdings erst in der 6. oder 7. Runde, in dem Fall in der 7. natürlich mit Pick 226, aber er ist deutlich früher gegangen auf 136 zu den Bengals. Sie sehen in Volson eben jemand, der ihren Star Quarterback hier Joe Burrow schützen kann. Dann, was fand ich auch noch heftig, der Fall von Darion Kinnard, das war noch zu erwähnen, Tariq Woolen auch deutlich underdrafted, meiner Meinung nach hier guter Pick für die Seahawks. Und dann fällt auf jeden Fall noch in der 5. Runde auf hier Damone Clark, die Cowboys geben ihm eine Chance und das freut mich natürlich für meinen LSU Prospect, der quasi under the radar gefallen ist, nachdem er sich eben am Meniskus oder so war es, glaube ich, eben oder am Sprunggelenk tatsächlich irgendwie verletzt hatte. Es war eine größere Verletzung und der hat dann seinem Draftstock extrem nochmal geschadet. Aber er geht hier dann eben an 176 hier zu den Cowboys, also Respekt dafür. Dann in den hinteren Runden auf jeden Fall einer der Faller, auch Jamari Salia war eher so zwischen 100 und 140 projected, geht auf an 195 zu den Chargers. Guter Pick auf jeden Fall. Und was da hinten in den hinteren Runden ab Runde 7 oder 6 war auf jeden Fall hier noch Darian Kendrick, ein Spieler, der jetzt zu den Rams geht, der da geschult werden wird von Jalen Ramsey. Und das gefällt mir natürlich extrem, weil ich natürlich für Kendrick auf jeden Fall so einen Developmental-Status angesetzt hatte von 2 bis 3 Jahren. Also da wird man sehen, auch relativ spät dann sehen, was dabei eben rauskommt. So, und dann in der 7. Runde, da muss ich auch ehrlich sagen, da gehen mir dann auch die Ideen aus, wer da jetzt irgendwie noch ins Visier hätte kommen sollen, der nicht gedraftet wurde und so. Es gab ein paar Leute, wie beispielsweise Carson Strong oder eben vorhin, das habt ihr gehört, Justin Ross hier. Das gefällt mir gar nicht, dass die eben den Sprung nicht mehr geschafft haben. Allerdings kann ich jetzt hier für die 7. Runde keine Expertise mehr an den Tag legen. Ich habe im ganzen Scouting-Prozess hier mit meiner NFL-Draft-Vorbereitung circa 200 Spieler mir näher angeguckt. Vielleicht waren es auch noch ein bisschen mehr und davon intensiv auf jeden Fall mindestens 150. Das heißt, ich war dieses Mal relativ gut dabei, was diesen Draft anbelangt. Und ich glaube auch irgendwie so, obwohl ich nicht immer jetzt bei meinen Predictions irgendwie richtig lag, dass ich auf jeden Fall mir einige Spieler, hauptsächlich eben die eben von mir genannten, auch noch anschauen werde über die Zukunft. Das wird auf jeden Fall noch interessant werden, wo da ihre NFL-Karrieren hingehen. Und ganz ehrlich, man kann auch erst so wirklich in 1, 2 bis 3 Jahren sagen, wie der Draft eben rückblickend gelaufen ist. Man kann auf jeden Fall sagen, was war auffällig hier? Ja, diese QB-Armut, aber es hat sich ja schon angedeutet in der Free Agency, haben viele Teams ihre Needs auf QB gesättigt, haben große Trades gemacht. Es sind immer noch ein paar Leute draußen, beispielsweise Baker Mayfield. Wir gucken, was da noch passiert. Dann können wir auf jeden Fall festhalten, es war ein sehr tiefer Draft, bei dem auch gerade in den Midrounds so ab Runde 3 bis 6 irgendwie alles möglich war. Teams haben getradet, ganz viel sind hoch und runter gegangen. Und insgesamt hat man gesehen, die Teams haben sehr viel Kapital reingelegt, wenn sie ihre Leute haben wollten, und haben dann in den Midrounds tatsächlich so ein bisschen russisch Roulette gespielt, um sich teilweise einfach mehr Picks zu sichern. Man hat auf jeden Fall gesehen, die National Stage ebnet einen hohen Value, ganz viele Spieler von Georgia hochgedraftet, auch von anderen Top-Universitäten, sehr viele hohe Draft-Picks. Und das scheint immer noch eine Bank zu sein, obwohl wir hier und da auch mal Small School Prospects eben hatten. Wir hatten aber auch insgesamt eine relativ undurchsichtige Draft Class. Wir haben schon sehr viel Gewirr in den letzten Monaten eben erfahren, sehr viel Tiefe, ganz unterschiedliche Boards, die dann auch ein ganz unklares Konsensusboard eben abgaben. Und man kann dann eben sagen, dass so ein paar Positions of Needs ein paar Positionen dann eben in der NFL deutlichen Mehrwert haben. Und das hat man aber eben in diesem Draft dann auch gesehen, mit Ausnahme eben der QBs, aber man hat ja auch gesehen, Edge und Edge Cornerback beispielsweise und eben dieser grandiose Wide Receiver ran, da sieht man, wo es in die NFL hingeht. Es ist eine Passing League und es ist auch eine sehr individuelle Liga. Ich wage es, keinen Draft jetzt so komplett zu verneinen. Man muss sich auch immer wieder vergegenwärtigen, der Großteil der gedrafteten Player schafft es in der NFL maximal zu einem soliden Pick. Viele werden untergehen, viele werden auch gecuttet werden und es wird auch einige Surprises geben. Und jetzt insgesamt kann ich sagen, es war ein sehr interessanter Draft, sehr interessante 3 Tage, auch wenn ich es jetzt nicht immer für euch top covern konnte aus dem Urlaub heraus. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht. Schreibt mir gerne in Zukunft beim Draft weitere Kritiken, auch von meinen Big Boards, von meinen Top 10, und lasst uns auch in Zukunft früher zu Werke gehen. Ich werde demnächst schon mal einen kleinen Ausblick geben, was uns denn nächstes Jahr erwartet. Dennoch hier kann man sagen, In den nächsten Wochen und Monaten werde ich mich natürlich deutlich mehr wieder der Raiders-Berichterstattung widmen zum Draft. Da geht es dann nächstes Jahr wieder. Aber wir werden auch immer wieder Draft-Content mit rausbringen, auch mal einen kleinen Rückblick hier und da wagen, wer sich von den Top-10-Listen denn am besten geschlagen hat, wo man recht hatte in Anführungsstrichen und wo man komplett daneben lag. So Leute, das war's hier jetzt mit dem Hauptdraft-Content. Jetzt gebe ich noch einen ganz kleinen, klitzekleinen Blick auf die Undrafted Free Agents der Raiders und einen kurzen Blick auf den Depth-Chart-Status Quo und dann war es das mit der heutigen Folge. So Leute, und jetzt gibt es auch zum Abschluss hier nochmal einen kleinen Blick auf die Undrafted Free Agents, ja die Leute, die es eben nicht in den Draft geschafft haben, aber in diesen ersten fast 100 Spiele umfassenden Roster dann eben noch hinzukommen werden, die dann teilweise vielleicht im Practice Squad enden, vielleicht kann sich der ein oder andere auch durch gute Leistungen wirklich ins Team spielen, aber das sind dann eben diese Zusatz-Selections, die man dann außerhalb des Drafts eben noch hat, und da lese ich mal einfach die Liste vor, wen sich da die Raiders bisher geholt haben. Ich habe auch ehrlich gesagt kaum Ahnung von den Leuten selber, bis auf zwei, die ich euch gleich nochmal kurz vorstellen werde, weil ich äußerst gute Picks für die Raiders fand. Wir haben hier einen Tackle gedraftet, Bam Olaseni. Wir haben einen Cornerback geholt, Sam Webb. D-Line, Myron Tagovailoa-Amosa. Ihr seht hier, ich habe mich mit den Spielern tatsächlich nicht beschäftigt. Quarterback Chase Garbers. Edge, Zach von Valkenburg, von dem habe ich schon mal was gehört. Dann Safety Isaiah Polamau, Linebacker Darian Butler, Tight End Cole Fotheringham, Safety Quintario Cole, geiler Name. The Quintario, hey Quintario, what's up? Welcome to the Nation, Quintario. Dann hier weiter den Safety Bryce Cosby, dann Wide Receiver Trey Turner und Wide Receiver Justin Hall. Und zusätzlich noch ein Linebacker hier, Lucas Masterson. So, und zwei dieser Spieler möchte ich eben näher beleuchten. Das ist zum einen Safety Isaiah Polamau und zum anderen hier Trey Turner. Fangen wir mal mit Turner an. Das war nämlich ein Spieler, der durchaus in die sechste oder siebte Runde des Drafts hätte schaffen können. Er ist ein interessanter Spieler, weil er eben sehr viel Speed hat und er ist eine Deep Threat. Und die Raiders suchen eben noch eine Deep Threat, die bei Long Passes und Intermediate Routes eben gefährlich ist, und das sind eben die beiden Traits, sage ich mal, die hier Turner am meisten beherrscht. Es ist ein schneller Spieler, der auch einiges an Selbstvertrauen hat. Er ist gegen größere Corner und wird gegen NFL-Corner natürlich auch seine Probleme haben. Er kann sich in der Outside teilweise eben dann nicht durchsetzen, weil er eben nicht den, sage ich mal, diesen Frame hat wie andere. Aber er hat eben diesen Elite Speed, also er ist eben Downfield Receiver, und das brauchen die Raiders noch, und das haben sie auch im Draft, da haben sie niemanden dazugeholt, der diese Kriterien eben erfüllen könnte, und deshalb auf jeden Fall auch sehr interessanter Pick hier als Undrafted Free Agent. Und der andere, das ist Isaiah Polamau, das ist hier von Troy Polamau, glaube ich, der Neffe. Ich gucke das mal ganz kurz für euch nach. Was finden wir da? Der Neffe ist das von dem ehemaligen Steelers Hall of Famer Troy Polamalu. Er hat da einen leicht anders geschriebenen Namen. Das hängt hier mit der, glaube ich, hawaiianischen Abstammung zusammen. Polamau wird hier Isaiah geschrieben, und er ist ein interessantes Prospect, eben weil er eben aus der Familie von einem Hall of Famer kommt, und er hat sehr gute Instinkte, eben auch wie sein Onkel dann eben in der Box im Speziellen, und er hat einen sehr guten Straight Line Speed, ist explosiv und könnte hier eben als Free Safety in der NFL noch viel reisen, wenn er eben die richtige Schule bekommt. Und da ist es ja ganz klar, da liegt es dann in der Familie. Also da eben der zweite Pick hier, der mir hier sehr gut gefällt. Von den anderen habe ich leider keine Ahnung. Das kann auch gut sein, dass ich das nicht mehr nachholen werde und mich da einfach drauf verlassen werde, falls wir im Camp von einem der Leute irgendwas hören, dass der irgendwie gute Leistungen zeigt, dass ich mich dann da nochmal schlauer mache. Ansonsten sagen wir mal so, dass noch zu aller Vollständigkeit halber eben hier diese Undrafted Free Agents, und dann werfen wir nochmal einen abschließenden Blick auf den Raiders Depth Chart jetzt nach dem Draft, und da muss ich ganz klar sagen, gehen wir das mal positionsweise ganz kurz durch. Wir haben hier Carr und Mullins auf Quarterback, hier mit dem dritten Quarterback Garrett Gilbert. Ich sag mal, Nick Mullins, der kann in der NFL Spiele gewinnen, und wir setzen sowieso auf Derek Carr, von daher sind wir hier gut aufgestellt. Wir haben eine ends krasse Tiefe auch jetzt mittlerweile auf Running Back drin, mit Jacobs, Kenyon Drake, Samir White, Brent Bolden, Amir Abdullah und unserem neuen Late-Round-Draft-Pick. Jetzt ist mir tatsächlich der Name entfallen, bin ich jetzt aufs Hirn gefallen, das muss ich jetzt nochmal nachliefern, Entschuldigung, da Britton Brown natürlich, genau, Britton Brown von UCLA, normal. Dann Wide Receiver auch durch den Adams Trade natürlich sehr gut in der Tiefe aufgestellt. Wir warten jetzt ab, ob Hunter Renfrow vielleicht eine Contract Extension angeboten bekommt. Ansonsten muss Bryan Edwards da in große Fußstapfen treten, aber er hat auch Konkurrenz hier von Mac Hollins, vielleicht einem Under the Radar Player, und Tyron Johnson auch auf jeden Fall hier, was auf jeden Fall uns die letzten Wochen sehr glücklich gemacht hat, waren die Gerüchte, dass eben es auch eine Darren Waller Contract Extension gibt, und die Gerüchte, die es gab kurz vor dem Draft, dass er eben getradet wurden, hätte werden können. Das ist auch Nonsens in meinen Augen schon von Anfang an gewesen und so ein typisches Pre-Draft-Horror-Szenario oder Trade-Szenario. Da kommen eben dann ganz viele Ideen auf, dass es dann in der Realität meistens anders aussieht. Das ist eine andere Frage. Auf jeden Fall hier top safe hier mit Darren Waller und Foster Moreau. Wer weiß, auch vielleicht war das sogar von Derek Carr so eine kleine Taktik hier zu erwähnen, dass man eine Contract Extension für Foster machen will. Ich glaube, Derek Carr, Leute, steckt ganz tief drin bei den Raiders. Er hilft ihnen und sie helfen ihm. Sieht man auch in der Strukturierung seines Vertrags, über die ich, by the way, noch gar nicht exzessiv gesprochen habe. Aber das müssen wir auch gar nicht, weil die Sachen sind klar. Derek Carr, Franchise Quarterback der Raiders. So, kurze Exkursion. Ja, O-Line, das Battle. Ich bin gespannt auf unsere Additions. Dylan Parham, Thayer Munford. Ich bin gespannt, was mit Jermaine Elemono ist. Ich will Jermaine Elemono eigentlich sehen. Und ich glaube auch, dass McDaniels-Regime vertraut auf Elemono. Das ist ganz interessant. Ich bin auch gespannt, was ist mit Andre James. Wird er an der Center bleiben? Oder wird man da Dylan Parham ranholen? Ich glaube, Andre James wird es machen. Aber wer es sicher machen wird, ist Colton Miller. Das ist die einzige Konstante in unserer Offense-Line im Moment. Was passiert mit Alex Leatherwood? Kriegen wir vielleicht noch Verstärkung so von Daryl Williams oder so jemand? Bisschen Veteran-Help, bisschen Competition. Aber wir haben auch bisschen Competition drin. Was ist mit Alex Bars? Kann er vielleicht jemals irgendwie ein Higher-End-Player werden oder so? Was ist mit Thayer Munford? Kann er überhaupt in der NFL Fuß fassen? Alles Fragen, die uns da beschäftigen. Defense, sehr schöner Pass Rush, Max Crosby. Was ist mit Clelin Ferrell? Wird er noch getradet werden? Wir wissen es nicht. In der Mitte Hankins, Matthew Butler, Vernon Butler, Neil Ferrell, Billings, Bilal Nichols. Alles schön, alles top. Ich glaube, auf Linebacker, die Raiders halten ganz viel von Jayon Brown. Sonst hätten sie meiner Meinung nach jetzt einen Linebacker gedraftet. Ich bin gespannt, wie Kyler Ferrell sich macht. Aber ich glaube, Linebacker ist die Position bei unserer Defense, die am ehesten noch Veteran Help bekommt. Ich denke dann Kyle Van Noy, der immer noch auf dem Board ist quasi, bei den Free Agents. So jemand will ich sehen für die Raiders. Was ist auf Cornerback? Ich vertraue Rock Chassin. Ich vertraue Trayvon Mullen, wenn er von seiner Verletzung wieder gut zurückkommt. Aber viel Tiefe haben wir auch nicht. Anthony Everett ist ein solider Backup-Spieler. Vielleicht ein over-the-average Backup-Spieler. Aber wir wissen auch nicht, was ist mit Duron Harmon. Der ist auch schon bald 32. Wird er nochmal ein paar gute Saisons leisten können? Auf Safety. Was ist mit Jonathan Abram? Ein paar Fragezeichen. Also wir haben schon hier und da ganz viele Fragezeichen, aber jetzt, wenn wir diesen Depth-Chart hier mal durchgegangen sind, es fällt auf jeden Fall auf, Leute, wir haben deutlich mehr Qualität im Team. Deutlich mehr Tiefe, deutlich mehr Competition und das ist das, was die Raiders brauchen. So, Leute, und das war's jetzt auch von mir. Mal ganz kurz hier, gibt mir eine Sekunde. Wo haben wir das denn? Wo haben wir das denn, Freunde? Da haben wir es. Leute, das war die Nummer 25 vom Logo Football Podcast. Sorry, dass es jetzt am Tag nach meiner dicken Reise, direkt nach Rückkunft, so chaotisch am Ende noch zugeht. Ich muss das Ding jetzt hier aber auch online bringen. Ich hoffe, der Content hat euch gefallen. Zumindest irgendwie die ersten 70-80%, bevor ich etwas unkonzentrierter wurde. Aber es ist egal. Das Ding ist draußen. Nummer 25 vom Loco Football Podcast. Wuhuhu! Leute, es geht weiter jetzt hier in den kommenden Wochen mit dem Loco Football Podcast. Folgt mir auf Twitter @LocoFootball_TV. Schaut auch immer auf meine Homepage LocoFootball.tv. Leute, hier Silver and Black Content also in the future. Ich freue mich auf die kommenden Wochen. Ich freue mich, wenn es bei den Raiders weitergeht und wenn wir bald in den Sommer gehen und Richtung neuer NFL-Season starten, Leute. Ihr könnt euch auch viel gefasst machen. Hier hoffentlich auch bald den YouTube-Channel. Leute, Loco Football Podcast, euer Estel Loco. Uh-huh. Yeah.